zu diesem Thema eigentlich so einfällt.
Dankeschön und danke, Walter. Danke für die Einladung. Wirklich, ich freue mich total. Es ist total schön, so ein bisschen nach Wien eingeschaltet zu sein jetzt. Und es ist natürlich auch für mich eine total schöne Erinnerung, dass jetzt eben aufgrund der schwierigen Bedingungen und der Umstellung auf Digitales ich auch ein paar SADOC-Veranstaltungen in Zukunft mitkriegen kann, was mich natürlich sehr freut. Ich habe tatsächlich, also ich kann trotzdem nicht umhin, nochmal einen kleinen Disclaimer jetzt am Anfang einzubauen. Ich habe auch schon vorher in der Kommunikation mit Walter immer gesagt, eben ich mitzumachen. Und meine Perspektive ist natürlich aber sehr eingeschränkt. Und ich meine, das geht ja uns allen so. Also ich meine, der Lockdown hat ja, glaube ich, allen immer noch mal mehr vor Augen geführt, was so die tatsächlichen Beziehungen und Kontakte sind, die man halt so hat und was man eben mitkriegt und was man nicht mitkriegt. Und ich würde schon meinen, also ich habe den jetzt natürlich nur hier in Cape Town erlebt, aber ich würde schon meinen, dass prinzipiell ein definierendes Element halt auch jetzt natürlich wieder die andauernde Situation ist, die wir halt in dieser Post-Apartheid-Situation erleben. Also ich habe gedacht, ich sage jetzt einfach nur so ein paar wirklich eben alte Beobachtungen zu dem, wie es mir halt sozusagen so gegangen ist und konzentriere mich jetzt auch vor allem auf die Corona-Geschichte und inwiefern wir dann irgendwie noch versuchen, die letzten 2 Jahre ein bisschen mehr einzubringen, können wir dann in der Diskussion schauen. Und genau, freue mich dann auch schon sehr auf eure Beiträge. Ich bin mir sicher, Leute, die Nachrichten gut verfolgen, wissen wahrscheinlich mehr als ich über die Situation in Kapstadt. Aber genau, also für mich tatsächlich eben als Doktorandin hat sich sowieso an meinem Alltag relativ wenig verändert. Und ich muss sagen, ich finde das, ich weiß nicht, wie euch das geht, also ich finde es manchmal fast schwierig, sich so richtig zu erinnern, wie es jetzt eigentlich vorher war und was sich jetzt tatsächlich geändert hat und was nicht. Natürlich ist es so, dass eben die ganzen Universitätsveranstaltungen weiterhin online stattfinden, dass auch die UCT weiterhin auf sehr geringem Level nur arbeitet, also man Special Permissions braucht, um auf den Campus zu kommen. Und als eine der vielen UWC-Studierenden, die vor allem die UCT als Ressource für Bibliotheken genutzt hat, weil ich im Inneren der Stadt wohne und die UWC ja nun als traditionell schwarze Universität absichtlich in die Peripherie der Stadt verlegt worden ist, dementsprechend sehr viel schwieriger zu erreichen. Aus dem Inneren der Stadt habe ich also bisher immer in der UCT auch die Bibliotheken genutzt. Und wenn ich das machen will, dann muss ich einen ganz bestimmten Weg nutzen vorbei an allen Kontrollpunkten, wo ich eigentlich eine Special Permission vorweisen müsste und ich kann auch nur an den Tischen draußen sitzen. Und diese Tische draußen, noch als anderer, der zweite sozusagen größere Punkt, glaube ich, neben dem Einfluss der geteilten Stadt auf die Alltagserfahrung jetzt im Lockdown. Ein anderer, vielleicht zentralerer Unterscheidungspunkt auch zu dem, wie ich glaube, wie ihr den Lockdown erlebt, ist, dass hier halt eigentlich die Regulierungen wirklich sehr überwacht werden. Also eben in meinem Alltag ist dieser Versuch, auf den UCT-Campus zu kommen, war sozusagen der höchst überwachte Weg, den ich bisher jemals genommen habe. Und dort sind auch die Bänke selbst draußen und Tische, eben wo man da sitzen kann, da sind halt überall so Sticker drauf, dass man bitte nur auf der einen Seite sitzen soll und nicht auf der anderen, obwohl sich kaum jemand auf dem Campus befindet. Und auch das ist wirklich der höchst regulierte Raum, in dem ich mich jemals befunden habe, jetzt in Kapstadt. Also diese ganzen Erzählungen, die ich höre von Freundinnen und Freunden in Österreich und in Deutschland, wenn Ausstellungsbesuche man unternehmen will oder wenn man irgendwie ja, anderweitig halt an Veranstaltungen teilnimmt oder auch im öffentlichen Raum sich aufhält, wie sehr, glaube ich, zumindest in einigen Bereichen die Einhaltung von Physical Distancing und den diversen Maßnahmen überwacht wird, das ist hier wirklich nicht der Fall. Also hier ist einfach ist einfach Eigenverantwortung gefragt. Es ist klar, dass weiterhin Masken im öffentlichen Raum getragen werden. Es ist klar, dass wenn man irgendwo einen Raum betritt, man immer als erstes die Hände sanitizt. Und es ist klar, dass an größeren, wie auch immer, Veranstaltungsorten dann auch die Temperatur gemessen wird. Aber es gibt sozusagen diese Punkte, und jenseits davon ist es einfach einem selbst überlassen, mehr oder weniger, das halt einzuhalten oder nicht. Genau, ansonsten, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt halt so ein bisschen auch nochmal nachgelesen und nochmal überlegt, was irgendwie so in der letzten Zeit passiert ist, was da irgendwie für größere Ereignisse waren sozusagen. Ich sage vielleicht nur noch eine Beobachtung, und dann können wir irgendwie, dann kannst du vielleicht anfangen auch zu stellen, wir können irgendwie einfach das ein bisschen gemeinsam bestreiten. Eine andere Sache, die weiterhin auffällig ist hier, ist, dass die Stadt einfach wirklich sehr, sehr leer wirkt. Ich finde es total schwer einzuschätzen, inwiefern tatsächlich viele Leute die Stadt verlassen haben. Ich habe jetzt beim Nachlesen gesehen, dass anscheinend sogar der Private Healthcare Sektor sich schon Sorgen macht, dass sie nicht genug Einnahmen haben werden, unter anderem, weil so viele Leute das Land verlassen haben. Es kann aber natürlich genauso gut sein, dass Leute genauso wie ich auch einfach weiterhin viel weniger ausgehen. Aber das, finde ich, ist sozusagen fast die, abgesehen vom Maskentragen und dem eben Sanitize-Zeug, ist das eigentlich fast die einzige größere Veränderung, die ich in meinem privaten Alltag sonst noch wahrnehme, dass einfach es weiterhin viel weniger Verkehr gibt, es einfach weiterhin viel leerer wirkt. Natürlich auch Restaurants und so weiter viel leerer sind und auch Geschäfte schon geschlossen haben, und einfach allgemein man sieht, dass das Stadtbild anfängt, sich zu verändern und ja, halt tendenziell weniger Leben im öffentlichen Raum stattfindet. Allerdings jetzt auch ist natürlich trotzdem Dezember, es ist trotzdem Sommermonat. Wenn ich jetzt an den Strand gehe, dann ist es da sehr wohl voll, und auch wenn ich hier eben durch meinen Bezirk spaziere, Observatory, dann wie gesagt sind zwar einige Geschäfte mittlerweile geschlossen und stehen leer, dafür gibt es aber inzwischen auch irgendwie sozusagen so kleine Straßenpartys, also halt neben dem Liquor-Shop stellt dann wieder ein paar Boxen auf und dann wird halt da irgendwie getanzt. Also man merkt auch, dass es immer mehr, so wie ja auch ansonsten immer berichtet worden ist, es werden Leute natürlich auch müde von dem, sich an die Regulierungen zu halten, und beginnen halt einfach trotzdem ihre sich zu treffen und so weiter. Und es hat auch, also ich meine, es hat zum Beispiel auch eine, ja, es hat diverse Partyveranstaltungen auch gegeben, die einfach durchgängig fortgeführt worden sind. Und eine Reihe hat sich sehr bezeichnend dann auch Essential Services genannt, was ja irgendwie auch recht und gut ist. Also ich meine, es ist ja auch nicht nur hier eine Diskussion, inwiefern halt solche kulturellen und letztlich auch Feierveranstaltungen halt trotzdem auch irgendwie wichtig sind fürs Leben und wie man die halt trotzdem durchführen kann. Genau. Edith.
Ja, super. Danke für deine Berichte. Ich finde das natürlich unheimlich spannend, nachdem ich ja leider nur 2 Monate, aber doch immerhin 2 Monate dieses Jahr in Kapstadt verbracht habe. Und ja, spannend zu hören, wie es jetzt am UCT abgeht, weil ich ja eben noch immer dort studiere, aber halt nicht physisch vor Ort bin. Und interessant, dass du auch eine Permit bekommen hast, weil unsere Kurskoordinatorin...
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Okay. Ich bin illegal auf dem Campus, wenn ich dort bin. Deswegen, genau,
also. Ja, aber ich bekomme das eben auch.
Deswegen muss ich halt genau aufpassen, wie ich an den Kontrollpunkten vorbeikomme. Sonst kann man ja einfach auf dem Campus
gehen. Ja, und ich benutze jetzt hier illegalerweise die Universität Wien und bekomme so illegalen Zugang zu Ressourcen, die mir wichtig sind. Aber genau, also ich habe eben auch mitbekommen von den Studierenden und meinen Kolleginnen vor Ort, dass es eben unheimlich schwer ist, zu Ressourcen zu kommen. Und es betrifft natürlich jetzt auch meine Forschung, weil ich ein Projekt in Lesotho evaluiere und ja, nicht vor Ort sein kann. Also das ist halt alles jetzt irgendwie nicht so leicht, das zu überbrücken. Aber ja, ich weiß nicht, wie deine Forschung ausschaut, wie sehr du da jetzt auch weiterkommst, ohne Leute zu interviewen oder wie sehr das möglich ist, dass du Leute triffst. Ja, und was die Maßnahmen betrifft, höre ich Unterschiedliches von meinen Studienkolleginnen, dass es zum Teil auch Festivals gibt, die stattfinden. Also das hat sich mehr so angehört nach organisierten Festivals, nicht nach sozusagen plötzlich stattfindenden. Und ja, also recht unterschiedlich, teilweise eben sehr, sehr strenge Maßnahmen und dann auch wiederum recht, ja, große Menschenansammlungen, die stattfinden. Und aber eh so wie du beschreibst, es ist halt irgendwie anscheinend recht punktuell, wo die Maßnahmen eingehalten und kontrolliert werden und wo nicht. Ja.
Ja, ich bin da jetzt ehrlich gesagt, da muss ich auch gerade sagen, habe ich jetzt irgendwie einen kleinen Widerspruch nicht weiter verfolgt. Ich habe nämlich gerade auch nochmal geschaut gehabt, eben dann die Regulierungen sind eigentlich, also lassen Veranstaltungen halt auch für größere, ach genau, daran liegt es, Entschuldigung, weil wir haben ja jetzt im Western Cape als Hotspot halt auch wieder andere Maßnahmen als im gesamten Land. Also hier mussten Veranstaltungen jetzt offiziell schon abgesagt werden, aber inoffiziell finden sie halt trotzdem statt. Und ansonsten sind aber entsprechendes Lockdown-Levels, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar Ansammlungen bis zu 250 Leute immer noch erlaubt eigentlich. Genau, aber eben in den Hotspots gelten jetzt halt andere Regelungen.
Und die Lokale haben weiterhin oder haben jetzt wieder offen, oder?
Haben weiterhin geöffnet, genau. Es wird auch weiterhin Alkohol ausgeschenkt und so weiter. Das war ja lange verboten, aber da ist ja jetzt auch nur, ich glaube, dass das jetzt hier auch schon gilt, dass der Verkauf von Alkohol wieder von Montag bis Donnerstag reduziert wurde, aber halt weiter verkauft wird. Von daher eben, es ist halt tatsächlich so, und ich weiß nicht, also ich muss sagen, für mich ist eigentlich die Hauptüberraschung, ich hab wirklich einfach damit gerechnet, dass sich viel mehr deckt in meinem Alltag soziale Spannung leben. Es ist ein Land, in dem extreme Ungleichheit herrscht. Wenn jetzt noch dazu diese Maßnahmen gesetzt werden, ich hab fix damit gerechnet, dass einfach sich sozusagen, ja, wie soll ich sagen, die Atmosphäre allgemein halt einfach aufheizt. Und das ist halt in meiner Umgebung wirklich überhaupt nicht passiert. Also ich habe noch nicht mal, es ist noch nicht mal so, dass ich irgendwie von meiner Perspektive aus jetzt groß die Situation mit Obdachlosen und BettlerInnen verändert hätte. Und deswegen auch von mir jetzt gleich zu Beginn halt nochmal der Einstieg, eben, man merkt halt einfach die Segregation. Also wenn ich jetzt nachlesen will über das, oder was, wenn ich, ich muss genauso nachlesen wie ihr, wenn ich herausfinden will, wie es Leute trifft, die halt weniger gut gestellt sind als ich.
Ja.
Und das finde ich schon einfach ja, weiterhin erschreckend, also wie effektiv das ist.
Ich habe nur mitbekommen eben von zwei Studienkolleginnen, die im Health-Sektor arbeiten, dass es da immer wieder zu Verzögerungen bei Auszahlungen von Gehältern gab, weil anscheinend ja die Verteilung jetzt noch schwieriger ist, auf welche Maßnahmen man sich konzentriert. Also ja, ich glaube, es trifft schon auch Leute, die im staatlichen oder staatsnahen Bereich arbeiten, mittlerweile schon recht. Mhm. Aber ja, wie verbreitet das ist, kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Aber bezüglich der Sicherheitslage, ich habe eben vor ein paar Jahren, 2015, habe ich ein paar Monate in Kapstadt gewohnt, zwar in Gardens, aber ich war recht oft in Observatory und habe jetzt in Observatory eben gewohnt, dieses Jahr. Und ich habe schon eine ziemliche Veränderung der Sicherheitslage gemerkt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es sich innerhalb dieser Jahre schon verschärft hat. Ich weiß nicht, wann du nach Kapstadt gezogen bist und wie sich das, ja, wie du das wahrnimmst, aber auch meine sozusagen Vermieterin, die schon sehr lange in Observatory wohnt, hat gemeint, dass es in den letzten 3 Jahren ziemlich schnell sich verschlechtert hat. Also ja, vielleicht kann es quasi sozusagen nicht mehr schlimmer werden. Und ich weiß auch nicht, wie du das wahrnimmst, aber fände ich auch spannend, deine Einschätzung zu hören.
Ja, genau so. Also auch ich kenn diese Erzählungen und ich meine, es stimmt schon auch. Also ich habe das stimmt, aber gut, das sind ja alles, also ich finde es schon auch schwierig, eben diese subjektiven Empfindungen, also wie man sich jetzt einfach überhaupt auf der Straße fühlt und so weiter. Ich finde es echt immer so schwer einzuschätzen, weil es wirklich so viel mit der Eigenwahrnehmung auch zusammenhängt. Und das habe ich auch jetzt nochmal gedacht, eben. Das ist schon für mich auch total spannend. Ich bin das erste Mal nach Cape Town gekommen, 2015. Ende 2015, da waren eben gerade noch die Fees Must Fall Proteste und so. Und dann war ich 2018 die Hälfte des Jahres hier und jetzt bin ich seit 2019 hauptsächlich hier. Und ich habe tatsächlich auch immer zwischen Woodstock und Observatory gewohnt. Und natürlich hat sich viel verändert, aber ich habe gemerkt, bei mir hat es wirklich auch ganz viel damit zu tun gehabt, wie meine Verfassung war. Und natürlich habe ich sozusagen den ersten Aufenthalt über mich prinzipiell viel unsicherer gefühlt. Jetzt gar nicht unbedingt, also ich habe mich relativ bald nicht mehr sozusagen gefährdet gefühlt oder so, aber einfach unsicher auch im Sinne von, man muss ja erst seine eigenen Wege finden und so weiter. Ich habe auch kein Auto, ich habe nie ein Auto hier gehabt, das heißt, ich habe mich immer auf öffentlichen Verkehr und mein Fahrrad verlassen und einfach so sich eine eigene Infrastruktur aufbauen, das dauert ja irgendwie an so einem Ort. Und ich merke, also für mich ist es total schwer jetzt im Sinne von eben meiner subjektiven Einschätzung, das tatsächlich zurückzuverfolgen, wie sich da was verändert hat, weil ich das Gefühl habe, dass sich halt vor allem die Art und Weise, wie ich in diesem Ort mich bewege, verändert hat. Und aber was du gesagt hast in Bezug auf eben jetzt zumindest hier in Southern Suburbs, kenne ich diese Erzählungen auch. Also Freunde von mir haben halt auch in den letzten Jahren viel mehr Einbrüche gehabt als vorher. Und auch da ist es aber weiterhin so, es ist echt so schräg, also wenn man halt persönlich nicht betroffen ist. Ich habe wirklich kein einziges Mal auch nur eine ansatzweise heikle Situation. Das heißt, für mich ist es irgendwie weiterhin, es sind halt Erzählungen und Statistiken. Und eben, also was das anbelangt, ist es jedenfalls nicht durch den Lockdown jetzt noch verschlechtert worden, soweit ich das verstehe. Sondern ja, und ich meine, ist natürlich auch nachvollziehbar, Leute sind zu Hause, es ist irgendwie schwieriger. Es ist wahrscheinlich allgemein sozusagen eine sichere Lage als vorher. Aber wie gesagt, trotzdem hätte ich mehr erwartet.
Ja. Also es gibt auch mehr Kontrollen, um in die Stadt hineinzukommen. Also gerade am Anfang, wie der Lockdown ja noch recht hart war, gab es ja ziemlich viele Roadblocks, soweit ich weiß, und Kontrollen, warum man wohin fährt.
Das hört natürlich gar nicht mehr, weil es alles erlaubt ist.
Ja.
Und das ist halt auch, also ich habe halt auch das Gefühl, weil das war ja schon, also es gab ja schon eine Zeit eben, als noch, was weiß ich, was das war, vielleicht Level 4 wahrscheinlich, ne? Also irgendwie im Winter, bevor wir halt irgendwie dann angefangen haben, wirklich Level 4, Level 3, als die ganzen Korruptionssachen anfingen rauszukommen, Restaurants und Tourismusbranche halt sehr Druck gemacht haben, und als eben auch dann klar wurde, das finde ich ja auch echt krass, also ich meine, ich habe es jetzt nochmal umgerechnet, diese 300 Rand pro Monat, die halt die Regierung zur Verfügung gestellt hat für Leute, die Ausfälle haben in ihren Einkommen, was ja einfach nichts ist, also womit man wirklich überhaupt nichts machen kann eigentlich, die halt nicht ausgezahlt wurden oder es klar war, da gibt es irgendwie Schwierigkeiten und so weiter. Also da habe ich schon auch, da ist zumindest im öffentlichen Diskurs, nicht im Sinne von jetzt wiederum, nicht wirklich in meiner direkten Umgebung, aber im öffentlichen Diskurs die Spannung schon massiv gestiegen. Also da hatte ich schon das Gefühl, eben ist die Regierung sehr stark kritisiert worden, das habt ihr ja eben wahrscheinlich alle mitverfolgt, die Regierung sehr stark kritisiert worden und auch der Disaster Health Expertenrat, dann hat es Kritik daran gegeben, dass die Regierung den Ratschlägen nicht folgt, dann hat es Kritik daran gegeben, dass die Überlegungen nicht transparent vermittelt werden, wie man wirklich zu den Maßnahmen, zu den Entscheidungen gekommen ist und so weiter. Und da hatte ich eine Zeit lang schon wirklich Sorge, dass irgendwie eben, dass jetzt einfach noch, keine Ahnung, dass halt irgendwie doch es noch mehr Proteste gibt und dass einfach insgesamt halt die, auch die politische Lage halt angegriffener werden könnte. Und mir scheint aber halt, dass eben die Lockerungen der Maßnahmen dann tatsächlich auch zu einem Nachlass dieser Spannungen geführt haben. Also es wird zwar jetzt immer wieder irgendwie darauf bestanden, dass diesen Korruptionssachen nachgegangen werden muss und so weiter, aber das hat alles schon wieder so eine Normalität, wie die ganzen Korruptionsskandale vorher auch. Also es wird halt irgendwie versucht, so öffentlich aufrechtzuerhalten, scheint mir. Aber es ist jetzt nicht was, wo ich das Gefühl habe, dass da sozusagen wirkliche Explosivkraft hintersteckt. Aber eben, das sind zum Beispiel Sachen, wo ich mich wirklich freuen würde, weil da andere Leute, von denen ich weiß, die politische Lage schon länger beobachten, wie da auch eure Einschätzung ist von dem, was ihr lest oder mitkriegt. Also es ist, ja, genau.
Walter, also ich, willst ja. du jetzt weitermachen vielleicht? Oder?
Also ich glaube, wir sollten ein bisschen auch über diese Frage der politischen Lage reden, die Sophie gerade angesprochen hat. Aber ich möchte jetzt nicht bis zum Ende unseres Mittagsclubs nur über Politik reden. Also wenn ihr einverstanden seid, vielleicht geben wir uns jetzt mal 5 bis 10 Minuten, quasi wie wird die politische Lage von euch empfunden oder welche Informationen gibt es. Und wir wechseln aber dann das Thema, damit es nicht jetzt wieder nur unser Lieblingsthema wird.
Wir können das auch später machen oder wir können das auch privat mal nachholen, wenn ihr das schon so oft diskutiert habt. Wie gesagt, das würde mich interessieren.
Ja, wir können auch mal fragen, ob es vielleicht vom Publikum her Beiträge oder Fragen gibt und dann gegen Schluss noch einmal auf diese quasi die Rahmenbedingungen innenpolitisch zurückkommen.
Sicher, sehr gerne.
Ich habe selber einfach, um das Eis zu brechen, eine ganz blöde Frage. Sieht man überhaupt nur Touristen in der Stadt? Also das ist jetzt eher an die Sophie gerichtet.
Ja, ich meine eben, das ist halt auch schwierig. Ich bin halt selber so selten in der Stadt. Aber und so ganz, aber natürlich sind sie oder auf jeden Fall solche Leute, die man sozusagen eindeutig als Touristinnen identifizieren könnte. Das ist schon, das ist auf jeden Fall sehr reduziert, definitiv.
Ja,
Ich meine, das heißt nicht, wie gesagt, dass trotzdem eben es Restaurants und Bars und so weiter in der Innenstadt sind schon frequentiert und eben Strände, Camps Bay und so auch weiterhin. Und da ist es dann auch wirklich voll. Ich frage mich ja auch, inwiefern nicht diese ganzen Garden Route Increases halt eben nicht mit Funerals und so weiter zu tun haben, sondern sehr wohl mit den Touris, die jetzt dann doch eingereist sind. Aber ich habe dazu irgendwie wenig gefunden. Also das wäre meine Vermutung, aber es scheint mir, dass die offizielle Darstellung dem nicht entspricht.
Also ich habe zu dem Tourismus vielleicht nur einen kleinen Kommentar. Ich habe auch keine verlässlichen Quellen, aber ich habe auf einem Travel-Blog gelesen, also wirklich irgendwo im Internet jetzt nichts Verlässliches oder Offizielles, dass anscheinend die Flüge von Lufthansa nach Kapstadt oder nach Südafrika über den Weihnachtszeitraum, also über die Weihnachtsferien von Deutschland gestiegen sind. Also dass es da einen starken Anstieg gab. Und da bin ich auch mal gespannt, ob da nicht tatsächlich vielleicht doch noch irgendwie so ein Anstieg bemerkbar wird. Ja, aber wie gesagt, das nur am Rande.
Für mich ist es total nachvollziehbar. Also ich finde es sehr, sehr naheliegend. Also ich meine, die Grenzen sind geöffnet worden und eben an den typischen Ferienorten sind die Fallzahlen explodiert. Aber eben, ich war jetzt überrascht, also vielleicht habt ihr da mehr zutage gebracht. Ich war jetzt überrascht, eben die Statements, die ich jetzt dazu gelesen habe, da war es halt wirklich ganz klar abgezielt auf Kritik an sogenannten kulturellen Praktiken und so weiter. Was ich halt schon auch wieder echt arg finde, muss ich sagen. Aber
Ich finde es jetzt spannend. Bei uns herrscht ja eher der Eindruck vor, In Südafrika, die halten sich nicht daran, Eigenverantwortung wird nicht großgeschrieben. Man soll ja dort überhaupt nicht hinfahren, ist ja Reisewarnung, weil dort könntest du dich infizieren. Und jetzt sagt sie eigentlich eher umgekehrt, die ausländischen Touristen aus Europa würden eine Gefahr darstellen. Also irgendwo gibt es also so umgekehrte Ängste scheinbar, also oder gegenteilige Ängste, die da im Raum irgendwo herrschen.
Ja, ich meine, stimmt schon. Es ist natürlich für mich auch leichter, das jetzt irgendwie nach außen zu projizieren, wo ich hier bin. Und eben, wie ich ja auch schon gesagt habe, also es ist schon so, dass jetzt irgendwie eben sehr wohl sich Leute irgendwie versammeln und dann auch nicht groß die Maske getragen wird und so weiter. Aber ehrlich gesagt habe ich eigentlich eher das Gefühl, und ich meine, wir haben ja jetzt auch irgendwie bis vor kurzem recht stabile Zahlen gehabt, dass halt trotz allem es überraschend gut funktioniert hat, gerade wenn man sich überlegt, wie wenig Überwachungsmaßnahmen halt eigentlich stattfinden und wie viel weniger eng die Einhaltung eingemahnt wird.
Ja, ich glaube, Jakob wollte sich melden.
Ja, eben, ich wollte, glaube ich, genau das jetzt auch nochmal sagen, was Sophie gemeint hat, aber vielleicht anders dann. Ich wollte fragen, ich meine, eine Frage zur Medienlandschaft vielleicht an euch beide oder speziell an dich, Sophie. Ich meine, die ist ja tendenziell ist in Südafrika schon mit Ausnahmen die Medienlandschaft sehr in bürgerlicher Hand so und das quasi legt natürlich den Verdacht nahe, dass es da so klassenspezifische Vorteile auch jetzt im Kontext von Corona ausgerollt werden. Und auch so ein bisschen hätte ich die Frage, oder denke ich, dass es so ein Risiko gibt, dass der Gap nochmal größer wird, also die Durchlässigkeit quasi von Informationen aus anderen Klassen als der bürgerlichen weniger leicht in Medien zu finden ist und deswegen so eine Diffamierungskampagne, wie du jetzt angedeutet hast, auch leichter stattfinden kann. Aber was sind so Medien, von denen du meinst, dass sie wichtig sind zu konsumieren? So?
Das ist ja gerade, was ich sage, ich konsumiere ja kaum Medien. Aber ich meine, ich habe jetzt hier vorher geschaut und ich finde, also das, was ich gesagt habe mit dieser offiziellen Darstellung, das waren jetzt tatsächlich die Regierungsstatements. Und das ist das, was mich überrascht hat. Also das fand ich hart zu lesen, weil ich da auch einfach das vorher noch wenig gemacht habe. Dass da so, ja. Ansonsten habe ich eigentlich das Gefühl, also das ist nämlich auch noch eine Sache, die ich irgendwie anbringen wollte. Allgemein, ich meine, gerade hier in Cape Town hat es ja diese Gruppen gegeben, die sich dann CAN genannt haben, Cape Town Together oder irgendwie sowas. Ne? Ich habe halt nur das wieder sehr peripher verfolgt, aber also mir schien, denen geht natürlich jetzt auch langsam die Puste aus, aber dass die wirklich massiv getragen haben an sozialer Unterstützung und tatsächlich ganz konkreter Hilfe von Essen und aller möglichen Infrastruktur und halt wirklich auch super Verpartnerungen zwischen verschiedenen Bezirken, also Innenstadtbezirken und Peripheriebezirken. Und darüber und auch über halt irgendwie engagierte Journalistinnen und Journalisten und so weiter, hatte ich eigentlich das Gefühl, auch da, also was die Medienberichterstattung anbelangt, kann ich natürlich total schwer einschätzen, weil ich halt hier lebe und mich nur darauf verlassen kann. Aber dass da schon sehr viel weiter berichtet wird und dass da Leute schon sehr, sehr dran sind, halt irgendwie die Lage auch zu schildern. Und ja, also ich meine, eine große Sache, jetzt auch Cape Town spezifisch, war ja, also auch wenn es in Johannesburg auch gegeben hat, noch an anderen Orten, war ja die Eviction, wie sagt man, dass halt Leute aus ihren informellen Siedlungen halt auch zum Teil zerstört worden sind. Und da hat ja auch das sehr gut funktioniert, dass halt irgendwie die Zivilgesellschaft eingeschritten ist und dann dementsprechend auch wirklich nochmal Gericht beschlossen worden ist, dass das illegal war, dass halt irgendwie diese Räumungen wirklich nicht stattfinden dürfen, was natürlich gleichzeitig aber auch nochmal zeigt, wie sehr halt die, also Cape Town Stadtregierung tatsächlich darauf aus ist, also wirklich ganz gezielt. Und das waren, also war halt auch arg, weil es ja durch, in den Wintermonaten war, das waren halt wirklich die großen Evictions, waren halt noch dazu wirklich an super regnerischen Tagen. Es war schon echt hart mitzukriegen. Genau, also das findet einerseits statt und andererseits gibt es aber schon auch sehr viel Organisation, um dem zu begegnen.
Ich habe eine Frage aus dem Chat gesehen, ob es überhaupt, also ob es noch Loadsheddings gibt.
Nein.
Ja, weil der Verbrauch weniger ist oder warum?
Das habe ich auch, das habe ich vergessen. Das hatte ich mir im Kopf notiert, dass ich das nachschauen wollte. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich meine, natürlich ist der Verbrauch sicher geringer, aber es ist trotzdem, es ist, so sehr man sich freut, so zynisch ist diese Freude auch. es hat wirklich, also bis auf sehr wenige Tage. Ich glaube, irgendwann gab es ein Wochenende, wo sie nochmal, aber genau, nichts.
Nada. Edith, weißt du was dazu?
Also ich habe es, ein paar Mal habe ich es dann sozusagen passiv mitbekommen, weil wir halt dann bei den Uni-Veranstaltungen war es halt ein Thema, weil es den einen oder den anderen betroffen hat. Also wie ich dort war, war es noch sehr massiv. Ich bin immer so in den Peak-Load-Shedding-Phasen war ich in Kapstadt, um es ein bisschen spannender zu gestalten. Aber ja, ich habe dann eben mitbekommen, dass es weniger wurde nach meiner Abreise, eben ab ja dann ab dem harten Lockdown, aber dass es dann immer noch ab und zu mal stattgefunden hat. Aber ja, anscheinend nur sehr selten, so wie die Sophie berichtet.
Ja, aber das ist ja schon, also eben, wir sind jetzt irgendwie, die Maßnahmen sind ja sehr eingeschränkt, also das, ich check's nicht. Wie funktioniert's jetzt? Wie können Sie es jetzt aufrechterhalten? Das läuft mir nicht.
Ja, also wahrscheinlich weniger Verbrauch von Privatwirtschaft, nehme ich mal an. Aber das sind jetzt reine Mutmaßungen, wobei, ja.
Ja, nee, also das ist ein großes Geschenk, das mit Corona gekommen ist.
Ja. Ich stelle noch eine Frage, solange es nicht andere Fragen aus dem Publikum gibt. An die Edith wollte ich fragen. Die Sophie hat ja vorhin ein bisschen gesagt, das Verhältnis der zwei Universitäten. Also ihre Universität ist weiter entfernt, daher geht es ja lieber zur zentralen Wesen euer Bild oder was glaubst du, welches Bild hast du von deinen Studienkolleginnen und Kollegen in UWC gehört über UCT? Also wie sind eigentlich die gegenseitigen Einschätzungen heute?
Ja, ich find das irgendwie spannend, weil ich war ja auch kurz auf der UWC 2015 und habe dort eben einen Austausch gemacht und war jetzt oder bin jetzt auf der UCT. Ich habe das Gefühl, dass es durchaus irgendwie partnerschaftlich gesehen wird oder dass jetzt nicht von UCT-Seite auf die UWC-Seite sozusagen runtergeschaut wird. Den Eindruck habe ich nicht. Und in meiner Klasse sind wir sehr gemischt. Wir hatten noch eine Studentin, die hat allerdings aufgehört, die war auf der UWC, aber ich habe den Eindruck, dass die Uni durchaus auch als eine gute Uni anerkannt wird von der UCT. Also ich war sozusagen positiv überrascht. Aber ich finde, die Erreichbarkeit ist auf jeden Fall bei der UWC ein Problem und das schränkt halt irgendwie allein schon den Austausch ein, wenn man nicht auf die Uni fahren muss. Das ja, ist halt irgendwie eine schränkt den akademischen Austausch irgendwie ein für Studentinnen, die eigentlich viel von zu Hause aus arbeiten können oder dann eben auf die UCT ausweichen. Also ja, das ist halt irgendwie schade. Walter, du bist auf Mute.
Entschuldigung. Es gibt dazu eine Frage im Chat bezüglich ein Kapstadt-Auslandssemester in unserem Sommersemester, also ab März. Ist sowas realistisch oder was müsste man beachten aus eurer Sicht? Oder kann man es eh ganz vergessen?
Sophie?
Also ich glaube, das hängt genauso von der Situation bei euch drüben ab wie hier. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, das käme jetzt, das wäre jetzt das nächste große Thema, wo ich aber auch nicht viel zu sagen kann, und die ganze Frage der Impfung und so weiter. Also wie das irgendwie hier, wie das hier ankommen wird oder nicht. Weil ich meine, im März wird es ja dann auch schon wieder, fängt es ja dann ganz langsam an, auch wieder kälter zu werden. Also ich glaube, je nachdem, wie das jetzt hier, ja, ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie sehr davon abhängt, wie es halt hier mit der Immunität weitergeht.
Dürfen wir von der SADOC her anbieten, wenn erforderlich, dass wir den Kontakt zu euch herstellen, wenn solche Fragen, also vor allem zu Sophie jetzt in dem Fall.
Natürlich.
Wenn so Fragen sind.
Absolut, natürlich. Auch, also klar.
Immer. Ja. Wie wird denn die ganze Frage Impfung diskutiert?
Ja, eben, da habe ich halt jetzt auch, also ehrlich gesagt, in meinem privaten Kontext, alles, was ich da sagen kann, dass halt irgendwie es auch einfach eine große Skepsis gibt. Jetzt gar nicht mal groß wegen der großen Verschwörungstheorien, sondern weil man dem halt nicht wirklich traut. Das ist jetzt einfach.
Aber gibt es überhaupt die Perspektive, dass es einen Impfstoff geben wird in absehbarer Zeit?
Der hier verfügbar ist.
Genau, und wer das zahlt, ne?
Ja, eben. Ja, das ist halt leider, also da, das habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, das müsstet ihr mir sagen.
Okay, gut.
Also ich habe.
Also da habe ich nur hier diese, ja, genau, bitte.
Ja, ich habe auch schon davon gehört und gerade nochmal nachgeschaut. Also das ist jetzt auch nur von Bloomberg.com. Dass Südafrika die erste Impfdosis quasi Mitte des Jahres 2021 erwartet. Also ich habe noch nicht mehr Details, aber es ist auf jeden Fall, denke ich mal, später als bei uns.
Ja, ich frage deswegen auch, weil Ramaphosa und Ursula von der Leyen, und die haben ja alle appelliert an die G20, dass man auch Nicht-Industrieländern den Impfstoff zugänglich machen sollte, sprich finanzieren sollte. Und ob da jetzt in der Hinsicht irgendwas passiert, weiß ich nicht. Aber das Bewusstsein ist schon da, dass wir in Europa relativ und in den USA und Russland, wir werden ja sicher relativ zu dem Impfstoff kommen, aber jetzt Afrika ist halt eine andere Frage, ne? Schon rein von den Kosten her und von den Prioritäten, die Firmen auch setzen.
Also hier in diesem Artikel steht jetzt weiter, dass es eine Charity Organization gibt, ein Solidarity Fund.
Ja, ich glaube, das der, ist eine Motivation,
quasi diese Erstzahlung.
Warum an der Studie teilgenommen wurde, die dann irgendwie hängt ja mit dem Solidarity Fund zusammen, oder die Solidarity Fund macht die Studie, um, glaube ich, auch an Impfstoff zu kommen. So habe ich das verstanden.
Wer ist der Solidarity Fund? Entschuldigung.
Ich weiß jetzt nicht, wer alle, aber ich glaube, es ist irgendwie ein UN-verknüpfte Initiative.
Oh, okay, vielleicht WHO. Ich weiß, die haben einen Fonds.
Also aber ich weiß jetzt auch nicht, welche Akteure alle involviert sind.
Okay, ja.
Eine internationale Angelegenheit auf jeden Fall.
Ja, wir haben noch im Chat einen Hinweis auf ein South African Visa Forum. Ich glaube, das haben alle bekommen. Das ist vielleicht hilfreich in Bezug. Aber eben wichtig, man muss ein bisschen abwarten heute, wie die Entwicklung im Frühling sein wird.
Es wird ja auch hier an geforscht an Impfstoffen. Also ich meine, ich weiß nicht, inwiefern, also ich glaube, das wird dann auch nochmal dazu beitragen, wie das weitergeht, ob man lokal was auf die Beine stellen kann.
Ja, ja.
Ich hatte halt nur gesehen, aber eben, ich habe das mir dann nicht mehr genauer angeschaut. Das ist eine Organisation, die heißt COVAX, die halt eben auch für diese, also die offenbar dafür gegründet wurde, zu versuchen, Impfstoffe zugänglich zu machen. Aber ich habe mir halt deren Veröffentlichung jetzt nicht genauer angeschaut und wie da die Verteilungsmechanismen und so weiter gedacht sind. Ich meine, eine Sache war ja auch eben diese Frage mit dem BioNTech-Impfstoff, dass der halt so stark gekühlt werden muss und dass das sehr schwierig, dass das zusätzlich schwierig wäre dann für eine alleine schon, also jenseits der Finanzierungsfrage halt alleine logistisch, um den hier zugänglich zu machen. Und dementsprechend zwei andere Impfstoffe, die wohl kurz vor der Freigabe stehen, deren Namen ich mir jetzt nicht genannt habe, die in dem normalen Kühl sozusagen Range sind, dass das halt wahrscheinlicher wäre, dass man mit denen dann arbeiten würde. Aber ja, also wie das mit der Finanzierung aussieht, ist mir nicht klar. Ich weiß auch nicht, inwiefern es irgendwem klar ist.
Ja. Ich glaube, wir müssen in die Schlussrunde schon langsam eintreten. Und das aufgeschobene Thema von vorhin ist ja schon auch ein bisschen die politischen Rahmenbedingungen. Es ist schon richtig, wir können uns auch informieren, Internet und unsere Zeitschrift Indaba, natürlich, an dem muss ich jetzt gleich die Eigenwerbung anhängen, aber trotzdem, wenn man vor Ort ist, kriegt man wahrscheinlich trotzdem noch mehr mit oder anderes. Nicht? Und auch wenn man regelmäßig in Kontakt ist mit Studienkollegen und Kolleginnen. Also vielleicht tun wir schon ein bisschen unseren Informationsstand diesbezüglich noch austauschen. Also Sophie, du hast gesagt, die konfliktuöse Spannung in der Öffentlichkeit ist ein bisschen weniger seit den Lockerungen. Und es kommt wieder die Normalität, und die Normalität heißt leider Gottes eben auch diese Aufarbeitung der Korruptionsskandale aus der Ära Suma. Ich nehme nur wahr, dass es sehr langsam und sehr konfliktreich, also auch innerhalb des ANC sehr konfliktreich geht. Was man davon wirklich im Alltag mitbekommt, vielleicht übers Fernsehen, aber das ist halt eine andere Frage. Aber wie siehst du das?
Ich habe das leider sehr wenig verfolgt. Also mir ist das leider zu verworren. Ich sehe das für ähnlich eben. Es geht halt so vor sich hin und es gibt dann immer mal wieder irgendwie sozusagen so Aufreger. Aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie als dominierend wahrnehme. Und wie gesagt, ich hatte halt das Gefühl, dass jetzt überhaupt, also das halt schon, was ja auch nachvollziehbar ist, die Tatsache, dass jetzt halt selbst diese Covid-Relief-Funds dann fehlgeleitet wurden, dass das halt schon nochmal einen, ja, einfach viel stärkeren Ärger produziert hat, weil der natürlich auch, weil es einfach viel näher dran sich jetzt anfühlt. Und dass, wie gesagt, aber selbst der ziemlich schon am Abschwillen ist.
Ja. Edith, hast du irgendwelche Wahrnehmungen dazu von heute Kontakten?
Nein, eigentlich nicht. Also ja, gar nicht. Aber ich wollte vorher noch einen Tipp abgeben, zu welche Medien man empfehlen kann. Ich muss sagen, ich finde Daily Maverick echt großartig und auch The Guardian. Und The Guardian hat jetzt einen, das heißt The Continent, und das ist eine wöchentliche Zeitung, die man über WhatsApp und auch über E-Mail abonnieren kann. Und ja, das ist dann eben eine afrikaweite investigative Berichterstattung, die ich auch großartig finde. Also ja, kann ich nur empfehlen.
Ist das der britische Guardian oder das in Südafrika Mail and Guardian?
Mail and Guardian, genau.
Ansonsten sind ja, ich glaube, fast alle Zeitungen in südafrikanische Zeitungen online. Also wenn man will und sich heute halt das antut, an Informationsquellen mangelt es natürlich nicht. Aber es ist schon vieles schwer durchschaubar, weil das, also diese ganze Aufarbeitung von State Capture ja eine unglaublich juristische Sache ist, mit Gerichtsprozessen endlos und bis zu den obersten Gerichten quasi. Ne?
Ja, eben, also ich finde es wirklich sehr schwer nachvollziehbar.
Ja.
Alles in allem. Ja, ich meine, was ich vielleicht noch, also was mich halt interessieren würde von euch, vielleicht auch so ein bisschen allgemeiner noch, also das alte Verhältnis DA und ANC und überhaupt, wie ist da vielleicht auch ein bisschen IFF, aber ich meine, sozusagen, wie es da jetzt irgendwie gerade so geht. Und da war ja schon, also da gab es ja auch zwischendrin halt immer wieder so Afrika, wo dann von BA-Seite aus halt eher für die sogenannte Herdenimmunität plädiert wurde und man halt irgendwie allgemein einfach so eine stärkere neoliberale, wirtschaftsorientierte Haltung wahrgenommen hat, die halt weniger sich jetzt irgendwie, die scheinbar sich weniger sozusagen um das gesundheitliche Wohl des Großteils der Bevölkerung kümmerte. Und auch da war ich jetzt halt einfach überrascht. Also da habe ich eben jetzt einfach im Vorfeld von dem Gespräch mir angeschaut, wie es halt jetzt speziell hier in der City of Cape Town, was da so die letzten Policy-Veröffentlichungen, also Media Statements waren, und habe mir zwei angeschaut. Eins zur Economic Recovery jetzt in der, also durch die Krise ausgelöste wirtschaftliche Lage, wie man die wiederherstellen könnte. Und eins zu der Frage von Service Delivery Backlogs. Und gerade bei den Service Delivery Backlogs hätte ich mir natürlich erwartet, dass es da halt irgendwie schon auch um die althergebrachten Probleme geht, wie eben Wasserzufuhr in Townships und Informal Settlements, Sanitation und so weiter. Und davon ist also wirklich einfach gar nicht die Rede. Das wird noch nicht mehr erwähnt. Also das Einzige, was tatsächlich aufgeführt wird, ist die Tatsache, dass sich während des Lockdowns die Bedingungen der Straßen massiv verschlechtert haben, weil halt durch den Winter und den Regen noch mehr Löcher in die Straßen gekommen sind und durch die Einschränkung daran auch weniger gearbeitet werden konnte und dass man da also jetzt noch dabei ist, das aufzuholen. Und was den Economic Recovery Plan anbelangt, war da die einzige konkrete Maßnahme, die erwähnt wurde, dass die Stadt wohl jetzt schon den Restaurants angeboten hat, ihre Gehwege zu verminderten Preisen zu mieten, damit man also die Restaurantgänger in besserem Physical Distancing platzieren kann. Und das waren jetzt beides wieder Sachen, ähnlich wie das, was ich vorher erwähnt habe mit dem Regierungsstatement zu den steigenden Zahlen in Nelson Mandela Bay und entlang der Gartenroute, wo ich einfach doch sehr überrascht war, wie wenig halt über die Realität von ganz vielen Menschen scheinbar gesprochen wird.
Genau. Also das glaube ich ist generell natürlich ein Problem in Südafrika. In Kapstadt fällt es besonders auf, kommt mir vor. Wir von SADC aus, wir unterstützen ja Initiative in einer Scheck-Siedlung in Masipumelele, also die quasi selber versuchen, sei es jetzt Services anzubieten oder eben Lebensmittelverteilungen oder solche Dinge. Aber wenn die Stadt ein bisschen kompromissbereiter, ein bisschen gesprächsbereiter wäre zu solchen informal Initiatives oder Settlements, könnte man wahnsinnig viel machen mit wenig Mitteln. Aber mir kommt schon vor, dass da eine unglaubliche Ablehnung besteht, dass Probleme nicht wahrgenommen werden oder einfach als unwichtig wahrgenommen werden. Und Masipumelele sind jetzt über 40.000 Leute, die auf engstem Raum dort vegetieren. Und es ist natürlich nicht das einzige Problem oder nicht die einzige Siedlung in Kapstadt, die dieser Art. Also es scheint mir schon, dass sich in Kapstadt diese sozialen Probleme, die es ja überall in Südafrika gibt, aber in besonderer Weise zuspitzen. Ja. Aber das ist halt so ein bisschen der Eindruck jetzt auch von außen.
Und wie gesagt, das ist halt was man einfach tatsächlich weiterhin hier in den, also vor allem in den Southern Suburbs jetzt konkret kaum merkt, aber was halt, ja.
Genau, weil das einfach räumlich so weit getrennt ist, auseinander liegt, ja. Darf ich fragen, ob es noch irgendeine Frage gibt oder ob Edith oder Sophie noch ein zu Herzen gehendes Schlusswort sagen möchten, weil wir wollen nicht länger als halb zwei uns ausdehnen. Das ist ja schließlich jetzt nur unser aller Mittagspause gewesen.
Gibt es nicht von irgendwem noch eine Frage? Es gibt auch sehr viel mehr Teilnehmerinnen, als es Fragen gegeben hat. Eine letzte. Nein. Oder einen Kommentar.
Also ich glaube, eines ist euch gelungen, trotz aller Probleme, die angesprochen wurden, ihr habt Appetit auf Kapstadt gemacht. Das merken wir uns. Fragen, wenn es Fragen gibt, können wir die vielleicht per E-Mail noch dann austauschen oder verteilen. Es gibt immer noch Fragen und Probleme und Dings. Aber ich glaube, wir haben einen netten und angenehmen Einblick in bestimmte Environments von Kapstadt bekommen, nicht flächendeckend und heute aus subjektiven Sichten, und das war eigentlich auch die Absicht. Und ich möchte mich bei euch, Edith und Sophie, herzlich bedanken, auch bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und bei Helena Hornung für die technische Betreuung aus dem Hintergrund. Das ist immer wichtiger, an dem scheitert es oder scheitert es nicht. Ich danke euch allen oder Ihnen allen sehr herzlich, wünsche noch einen schönen Nachmittag und vielleicht gibt es wieder mal einen Sadok-Mittagsclub, zu dem wir euch oder Sie begrüßen dürfen. Vielen Dank und alles Gute noch.
Danke, zum nächsten Mal. Danke.
Macht's gut. Ciao. Ciao.